Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ich hatte es als Fahrradfahrer einigermaßen entspannt heute hier in Berlin auf dem Weg zur Arbeit. Aber gut, ich hatte als Fahrradfahrer halt auch die Sicherheit, da klebt niemand auf meinem Weg. Manche Menschen, die jeden Montagmorgen die Woche im Auto beginnen und auch pünktlich irgendwo sein müssen, die haben vermutlich heute früh schon eine gewisse Nervosität gespürt. Die Frage, ob sie durchkommen, wo es voll wird. Denn die letzte Generation hatte ja immerhin angekündigt, großes Wort, Berlin lahmzulegen. Wie lahm war dieser Montag in der Hauptstadt? Helena Dähler.
An über 40 Orten in der Stadt zeigt sich ein fast identisches Bild. Menschen in neonfarbenen Sicherheitswesten setzen sich auf die Straße. Die einen kleben sich am Asphalt fest, die anderen packen Plakate aus. Was danach folgt? Autofahrerinnen und Autofahrer stehen im Stau, steigen aus, beschweren sich.
Das ist nicht okay. Die Leute müssen arbeiten gehen. Gucken Sie mal, wo der Stau jetzt steht. Das ist wirklich nicht okay. Und ich habe Verständnis für unsere Umwelt, für unsere Umgebung, aber das ist falsch.
Ich bin so für Klima und für alles Mögliche. Keine Plastiktüten, kein dies, kein jenes. Aber das hier, die Leute zu nötigen, tut mir leid. Nein, genauso wie Wände beschmieren und machen und tun, das darf kein anderer Bürger machen und da dürfen sie sowas auch nicht machen.
Blockiert wurden vor allem Hauptverkehrsadern, große Kreuzungen oder Zufahrtsstraßen des Berliner Stadtrings. Dort standen Autofahrerinnen und Autofahrer zwischenzeitlich 2 Stunden im Stau. Die Berliner Polizei war auf den Protesttag vorbereitet und mit 500 Beamten in der Stadt unterwegs, die versucht haben, die Demonstranten daran zu hindern, die Straßen zu blockieren. 200 Personen wurden vorübergehend festgenommen, sagt Beate Ostertag, Sprecherin der Berliner Polizei.
Bei Straftäterinnen und Straftätern, die schon mehrfach in Erscheinung getreten sind oder auch, wie wir es heute erlebt haben, sich unverzüglich, nachdem sie abgelöst wurden, an anderer Stelle wieder niedergelassen haben, die führen wir heute konsequent hier zum Polizeigewahrsam am Tempelhofer Damm vor, einem Richter, damit dieser dann gegebenenfalls, wenn man die Gefahr sieht, dass die Personen sich wieder auf die Straße kleben werden, dann einen Gewahrsam für 48 Stunden anordnen kann.
Währenddessen teilte die Gruppe Letzte Generation bei Twitter ein Video, das einen Autofahrer zeigt, wie er 2 Demonstrantinnen an den Haaren von der Straße zieht. Solche Videos werden ebenfalls von der Berliner Polizei ausgewertet, sagt Sprecherin Beate Ostertag.
Das sind natürlich Dinge, die wir nicht sehen wollen, dass Menschen da draußen selbst Hand anlegen. Da können wir nur appellieren, bitte bewahren Sie Ruhe, warten Sie, bis wir da sind. Wir sind ziemlich schnell vor Ort und kümmern uns. Wir sind diejenigen, die dafür zuständig sind, weil die Personen können sich tatsächlich strafbar machen durch entsprechende Handlungen.
Neben Autos standen aber auch Rettungswagen im Stau. Die Berliner Feuerwehr meldete am frühen Nachmittag, dass in 7 Fällen Einsatzfahrzeuge durch Demonstrationen im Straßenverkehr behindert wurden, die auf dem Weg zu einem Notfallort waren. Die Klimainitiative Letzte Generation hatte angekündigt, sie wolle von heute an die gesamte Hauptstadt lahmlegen. Beenden wolle man den Protest erst, wenn Forderungen erfüllt sind, zum Beispiel, dass ein Gesellschaftsrat eingesetzt werden soll, damit Klimaziele erreicht werden.
Aktion der letzten Generation in Berlin. Sie haben es gehört gerade, da gab es auch diese Situationen, die man dann immer mal wieder jetzt gesehen hat, dass eben entnervte Autofahrerinnen oder Autofahrer da auch handgreiflich werden. In diesem Fall eben ja vielleicht sowas wie Selbstjustiz, wovor die Berliner Polizei vorher immer gewarnt hatte oder gesagt hatte, das soll man natürlich nicht machen, Selbstjustiz da auszuüben. Das ist natürlich eigentlich keine Option. Es ist Aufgabe der Polizei, die Straße wieder frei zu bekommen. Aber auch da gibt es gerade ein Video, das extrem viel diskutiert wird. Vielleicht haben Sie es gesehen, im Netz ist das ziemlich viral gegangen, viel geteilt, viel kommentiert. Aber falls Sie es nicht gesehen haben, erzähle ich es ganz kurz. Dieses Video zeigt einen Polizisten, der einem nicht klebenden, sondern nur sitzenden Aktivisten ankündigt, er werde ihm Schmerzen zufügen, wenn der nicht aufsteht und geht. Und dann sieht man eben auch, wie genau das passiert, wie dieser Mensch unter relativ starkem Schreien von 2 Polizisten angefasst wird. Schmerzgriff heißt das, was die Polizisten da tun. Manchen war das mir ehrlich gesagt auch neu, dass so etwas überhaupt zum Repertoire der Polizeiarbeit gehört. Andere fragen sich, wie verhältnismäßig ist das und ob das Ganze angemessen war, das prüft die Berliner Polizei nun. Ich spreche darüber mit Raphael Beer, er ist Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg. Guten Abend, Herr Beer.
Hallo, Herr Stucke.
Diese Anwendung von Schmerzgriff, begriffen. Was lernen Polizistinnen und Polizisten da in der Ausbildung? Wann darf man das anwenden?
Also zunächst mal müssen wir sagen, Schmerzen zufügen ist so alt wie die Polizei selbst. Ich habe auch schon diesen Handbeugehebel gelernt, als ich junger Mann war. Das war vor 30, 40 Jahren. Das ist, gehört in das Repertoire der Polizei, eben Griffe anzuwenden, die anderen Leuten wehtun. Sie kennen das vielleicht aus dem Krimi, der Polizeigriff, wo der Arm gehebelt wird. Das hat jetzt eine neue Dimension insofern, als die Polizei professioneller arbeitet und neue Körperstellen entdeckt hat, die, wenn sie gedrückt werden oder wenn man da hingreift, Schmerzen zufügen, Schmerzen bereiten, wehtun. Das sind jetzt die neu gehandelten Schmerzgriffe, die sind aber eigentlich fundamental nichts Neues. Und Polizisten lernen tatsächlich in der Ausbildung Gewalt anzuwenden, die ja übersetzt werden muss. Die Staatsgewalt muss in Handlungen übersetzt werden. Und das heißt Schmerzen zufügen, ganz lapidar.
Ja. Jetzt haben Sie das relativ technisch beschrieben, was ja faktisch aber heißt, Sie sagen, das ist professioneller geworden. Faktisch kann man mehr wehtun mittlerweile oder größere Schmerzen zufügen durch noch intensivere Griffe, das kündigt der Polizist in diesem Video ja auch an, dass das im Zweifel relativ lange dauert. Inwiefern aber lernt man innerhalb der Ausbildung, wann man das wirklich einsetzen darf? Also es ist ja, das Durchsetzen der Staatsgewalt ist ja trotzdem einfach nicht von vornherein mit solchen starken Schmerzen gewünscht.
Ganz genau. Und hier ist das Zauberwort, wie Sie schon gesagt haben, dass der Begriff der Verhältnismäßigkeit. Es steht also immer das Gewaltpotenzial des Gegenüber oder das Rechtsgut, das, um das es hier geht, im Verhältnis oder muss im Verhältnis stehen zu der Gewaltanwendung. Und hier wäre der einfachere Fall natürlich gewesen. Man hätte ihn mit 4 Beamten weggehoben. Das wäre so das mildeste Mittel gewesen. Allerdings weiß ich die Umstände nicht, die möglicherweise dazu geführt haben, jetzt zu sagen, es geht nur, es muss ganz schnell gehen oder es geht nur mit diesem einen Beamten oder den zweien. Das wissen wir noch nicht, aber daran entscheidet sich der Fall, ob er tatsächlich legitim war oder ob es ein Übergriff war, ob diese Ankündigung, ob diese Maßnahme insgesamt verhältnismäßig war.
Mhm. Aber das heißt, wenn Sie dieses Video anschauen, jetzt sind wir beim Konkreten gelandet, da lassen Sie uns kurz bleiben, wenn Sie dieses Video anschauen, sagen Sie ganz klar, na, da wäre schon Wegtragen noch eine Möglichkeit gewesen. Das ist zumindest in den Berliner Gesetzen, dazu steht das auch so drin, dass da steht, diese besonderen Griffe darf man nur dann einsetzen, Schmerzgriffe, wenn eben mehrere wirksame Möglichkeiten es nicht mehr gibt, sozusagen mit geringerer Beeinträchtigung da voranzukommen.
Da muss geprüft werden, ob das der Fall gewesen war, ob es möglich gewesen wäre, das zu tun. Daran entscheidet sich das. Andererseits muss ich deutlich auch sagen, hier habe ich keine Polizeibrutalität gesehen. Das war eine sehr kurzzeitige Maßnahme. Da gibt es viel schlimmere Bilder. Es war also kein Gewaltexzess, was jetzt oft beklagt wird. Das habe ich nicht gesehen. Das war angekündigt. Der Beamte war auch relativ ruhig. Das war schon eingeübt und kam nicht aus dem Bauch raus. Also das war eine eingeübte Maßnahme. Und da muss man jetzt gucken, ob es solche Absprachen in der Berliner Polizei gab. Möglicherweise vor dem Hintergrund, dass ganz viele Straßen blockiert worden sind, dass das hätte schneller gehen müssen. Das weiß man alles nicht. Das muss jetzt geprüft werden.
Mhm. Gut, schneller hätte man den, wie Sie sagen, ja auch wegtragen können, aber wie Sie sagen, das wird jetzt geprüft, das ist jetzt vielleicht müßig, da hin und her zu überlegen, eben was davor und was danach wir nicht sehen können bei diesem Video. Aber Sie sagen im Prinzip, es gibt noch viel schlimmere Fälle. Sie haben auch gesagt, generell zählt Gewalt zur Polizeiarbeit dazu. Genau. Wird das allerdings in der Ausbildung auch grundsätzlicher diskutiert? Also da kann man ja im Prinzip auch die andere Meinung haben und sagen, habe ich jetzt aus Juristensicht zum Beispiel gelesen, dass man generell sagt, das ist in so einer Schärfe nicht legitim. Manche sagen, das geht im Prinzip ja auch irgendwie nah ran an Folter. Wenn man sich die Anti-Folter-Konvention durchliest, dann tauchen da Sachen auf, die klingen im Prinzip genau nach dem, was man da sieht. Ja, also Personen große körperliche Schmerzen zufügen, ja, das ist genau das, was man da macht, um sie einzuschüchtern. Das ist genau das, was da passiert.
Können wir jetzt leider nicht ausdiskutieren, aber ich wäre sehr vorsichtig mit dem Begriff der Folter. Ich würde sehr dafür plädieren, hier auch die Kirche im Dorf zu lassen, denn was da passiert ist, war eine relativ kurze Sequenz, die wir gesehen haben, in der tatsächlich ein gewisses Maß an Schmerzen zuzufügen ist. Da ist noch viel Luft nach oben. Insofern würde ich das ganz weit wegsehen von Exzess oder von Folter. Und Sie sprachen die Ausbildung an. Natürlich lernen junge Leute das in der Polizei, nur dort müssen sie verstehen, dort sind die Sparringspartner, sind KollegInnen. Die sind, es ist da morgens in der Turnhalle, da will sich niemand wehtun. In der Theorie klappt das alles gut. In der Praxis, das haben wir aus dem Bild auch gesehen, klappt das nicht so ohne weiteres, weil zum Beispiel die Leute sich wehren dagegen, was ihr gutes Recht ist. Und insofern muss man jetzt, glaube ich, versuchen, in der Diskussion ein bisschen Maß und Ziel sozusagen noch beizubehalten und die Begriffe nicht durch die Decke gehen zu lassen. Damit ist niemandem gedient.
Mhm. Wenn Sie das große Ganze jetzt anschauen, unabhängig von solchen, ja, Maximalvorwürfen eben einerseits, wie das könnte Richtung Folter gehen oder der Frage, ist es rechtmäßig? Wenn man sich anschaut, dass eben, wie Sie sagen, da noch viel schlimmere Dinge zum Teil passieren oder zumindest viel härtere Situationen es gibt. Wenn ich mir jetzt die Leute angucke, die da friedlich auf die Straße gehen, das muss man ja auch sagen, das war in dem Fall nicht mal jemand, der sich festgeklebt hat, sondern der hat da gesessen, eine wirklich relativ friedliche Aktion, eine Sitzblockade, auch klar in demonstrierender, widerständiger Absicht, aber trotzdem ist das jemand, der einen friedlichen Protest auf die Straße trägt. Und wenn wir uns gesellschaftlich anschauen, dass da dann im Prinzip so eine harte Reaktion ist, zum Teil auch noch härtere, die wir jetzt hier nicht gesehen haben, wie Sie beschrieben haben. Was macht das dann mit eben der Bereitschaft, die ja eine eigentlich wünschenswerte ist, für demokratische Dinge auch mit Protest oder mit eben zivilem Ungehorsam zu streiten?
Ja, Sie haben völlig recht, dass die persönlichen Erfahrungen vieler Demonstrierender andere sind als die Wertschätzung, die die Bevölkerung der Polizei entgegenbringt, die nie mit der Polizei zu tun haben. Das ist aber keine lineare Beziehung. Das wird nicht immer schlimmer von Tag zu Tag, sondern das hat Höhen und Tiefen. Es kann durchaus auch Szenen geben, die wir in Zukunft sehen, wo PolizistInnen die DemonstrantInnen vor Autofahrern schützen. Das kann durchaus auch passieren. Also es gibt im Moment noch keinen Anlass zu sehen, dass das eine Systematik hat, dass es sozusagen institutionelle Gewaltorgien sind, die da jetzt losgetreten werden. Das kann sich durchaus auch wieder beruhigen. Ich bin sehr froh, dass dieses Video viral gegangen ist und dass jetzt hart diskutiert wird über die Kompetenzen der Polizei, weil das genau muss ja ins Stammbuch immer geschrieben werden. Passt auf, was ihr mit eurer Macht tut. Mhm. Ja? Und jetzt wird es erstmal wieder eine ganz breite Diskussion auch innerhalb der Polizei geben. Ich habe heute schon wieder gesehen, da werden alle Aktionen jetzt mit Kameras gefilmt, damit ja nicht sowas wieder viral geht, was nicht wünschenswert und nicht gut für dieses Verhältnis Polizei-Öffentlichkeit ist. Aber was ich sagen will, ist, es wird jetzt wieder Diskussionen geben, es wird ein Auf und Ab geben von Gewalt, von aktiver Gewaltanwendung, von mehr Gewaltanwendung und dann auch wieder der Reduzierung von Gewalt. Ich sehe da noch keinen institutionellen oder keinen strukturellen Aspekt, der uns jetzt Sorgen machen müsste.
Raphael Bär sagt das, Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg. Ich danke Ihnen fürs Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.